Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Schönen guten Abend.
Sie sind in Potsdam aufgewachsen. Wie war Ihre Kindheit?
Also ich bin in Leipzig geboren, bin dann, als ich 5 Jahre alt war, nach Potsdam. Bin dort auch eingeschult worden und so. Und ich bin als Einzelkind groß geworden. Und ich war ein ganz braves Kind.
Ach.
Ja, wenn ich mit weißen Kniestrümpfen zum Spielen gegangen bin, waren die abends auch noch weiß. Sie werden es nicht glauben.
Das kann ich mir gar
nicht
vorstellen.
Doch, eigentlich so ziemlich langweilig. Ich hätte auch gerne in meiner Biografie irgendwie so chaotische Aktionen und Schule abgebrochen und irgendwo ins Ausland dann gegangen und so, aber wie in der DDR, also ich zumindest, ich war Pionier, ich war in der FDJ, also ich war immer sehr, sehr leicht zu handeln.
Das heißt, Sie haben auch eher mit Puppen gespielt früher als Cowboy und Indianer?
Absolut, ja, das mache ich heute lieber. Cowboy und Indianer.
Ihr Vater ist Filmarchitekt und Ihre Mutter Fotomodell seinerzeit?
War damals, ja. Das war so eine Überbrückungsphase. Später hat sie dann in einem Büro gearbeitet. Mhm. Ja.
Sind Sie dadurch schon früh mit Film, Funk und Fernsehen in Berührung gekommen?
Na, auf jeden Fall. Ich war ja auch oft in der DEFA und habe ja Dreharbeiten zugeguckt und so. Aber ich kann nicht sagen, dass ich durch diese Beobachtung die Liebe dazu gefunden hätte. Oder gar, dass da der Wunsch entstand, Schauspielerin zu werden. Im Gegenteil, ich habe das mit großem Respekt verfolgt und hatte eigentlich eher immer, Respekt und fast so ein bisschen Angst vor dem, was die Leute da vor der Kamera machen. Sprich, ich war relativ schüchtern, ich war sehr zurückgenommen als kleines Mädchen und als Schauspieler musst du ja schon irgendwo, sag ich mal, so den Hang haben nach außen.
Extrovertiert
sein und es darf dir nichts ausmachen, wenn Leute um dich rumstehen, die dich halt beobachten. Naja, und was macht man als Schauspieler jetzt? Stehen ständig Leute rum und beobachten. Ja. Aber das war dann wohl ein Lernprozess. Ich bin ja dann nach der 8. Klasse auf so eine Musikspezialklasse gewechselt, auf die Helmholtz-Schule. Und es war so diese Vorstufe fürs Abitur. Wir sind damals schon ab der 9. dann auf diese erweiterte Oberschule und die hatte einen erweiterten Musikunterricht.
Das heißt aber, Sie hatten schon auch immer so diesen künstlerischen Hang schon als Kind.
Ja, wenn man das künstlerisch nennt. Also ich habe halt hab gern gesungen, ich habe Klavier gespielt und so. Und ich hatte dann eigentlich auf dieser Schule mehr oder weniger sicher einen Studienplatz als Musikpädagogin.
Mhm.
Wo ich dann in der 10. Klasse, als ich meinen ersten Film gemacht habe, vom Weg abgekommen bin.
Sie sind dann an die Schauspielschule gegangen. Was gab da den Ausschlag, dann plötzlich doch in diese Richtung zu gehen?
Na, das war, dass ich in der 10. Klasse meinen ersten Film gemacht habe, unter der Regie von Klaus Gendres. Und mein Vater dort Szenenbild gemacht hatte und Papa aber eigentlich gar nicht wollte, dass ich Schauspielerin werde, weil er wahrscheinlich auch um die Schwierigkeiten und Härten des Berufes mehr wusste als ich. Gut, nun war für meinen Papa, ich weiß nicht, welchen Beruf ich erlernen hätte sollen. Also es war keiner gut genug für Schnucki. Und durch diesen Film dann habe ich mehr oder weniger Blut geleckt. Und die Dame, die meine Mutter dort in diesem Familienfilm spielte, der hieß Abgefunden mit Johannes im Bau und Irma Münch.
1982 war das?
Das war 82. Mhm. Die war damals die Frau von dem Hans-Peter Minetti, der Rektor von der Schauspielschule Ernst Busch war. Na, und die hat mir dann gesagt, du weißt wohl, was du wirst. Ich sage, ja, das weiß ich, bei Musikpädagogen. Und sie sagt, nee, du wirst Schauspielerin. Und die hat mir dann sehr geholfen, hat mich auch an die Literatur herangeführt, hat mit mir Rollen ausgesucht, mit denen ich mich beworben habe. Und somit bin ich dann irgendwann in der Schauspielschule gelandet.
Sie haben aber auch mal in einer ostdeutschen Popband mitgesungen. Jessica hieß die.
Ja, das war aber mehr oder weniger Zufall, weil ich hatte einen Freund, der dort in der Band Trompete gespielt hat, der Ferry. Und wir hatten so 2 Mädchen im Background und eine davon wurde krank. Und da ich jetzt nicht ganz unmusikalisch war und hat man mich gefragt, ob ich vielleicht einspringen könnte. Und so ist es dann gekommen, dass ich da im Hintergrund, sag ich mal, ein bisschen mitgewirkt habe.
Sie haben eben gesagt, Sie waren früher immer so ein bisschen schüchtern. Wie haben Sie denn diese Schüchternheit dann überwunden, um dann doch in diesen schauspielerischen Beruf zu gehen?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein Lernprozess. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch die ersten beiden Jahre noch so auf der Schauspielschule relativ unwohl gefühlt. Es war eine tolle Ausbildung, wir hatten tolle Leute. Ich hatte aber nicht den Hang, so mich zu produzieren in den Mittelpunkt und überhaupt auch, wir hatten dann so Probebühnen und wenn man dann freiwillig irgendwie nach vorne kommen sollte und was vorspielen oder so, da war ich die Letzte. Da habe ich immer schön nach unten geguckt, ob ich tierisch beschäftigt bin oder so. Das war nicht so mein Ding. Ich glaube, das kam dann erst, als ich wirklich gemerkt habe, es geht nicht anders, wenn du das nicht ablegst. Und so richtig, muss ich sagen, die Liebe zu dem Beruf und dass es dann auch wirklich so war, dass ich gebrannt habe dafür, ist dann am Theater entstanden.
Romy Schneider nebenbei gesagt, war ja bis zum Schluss sehr schüchtern.
Ich bin bis heute schüchtern, weil sie es nicht gemerkt haben.
Also ich hatte kürzlich Christian Berkel hier und Walter Sittler und die haben mir erzählt, dass die beim Vorsprechen jedes Mal ein Blackout hatten. Mhm. Also das eigentlich gar nicht konnten und so aufgeregt waren, dass sie im Grunde genommen gar nicht vorgesprochen haben. Ist das bei Ihnen auch so, wenn Sie heute noch irgendwie, oder brauchen Sie gar nicht mehr vorzusprechen?
Ich habe das große Glück, dass ich nicht mehr vorsprechen brauche und ich finde es ganz furchtbar. Es ist ja so, wenn manchmal eine Rolle besetzt ist und man sucht einen Partner, dann wird gerne ein Casting gemacht, um zu sehen, ob der Partner halt mit demjenigen, der gesetzt ist, funktioniert. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, wenn es zum Beispiel um Serien geht oder um Projekte, wo man halt mehr als einmal einen Film, also 20 Drehtage zusammentrifft, ja. Da muss die Chemie stimmen, sonst ist es für alle unerträglich.
Absolut.
Ja, also da muss schon was rüberkommen und da macht man dann halt Castings. Und mir tun die Kollegen so unendlich leid, die dann vor einem stehen und irgendwelche Texte und Situationen spielen müssen. Das ist dann so diese Schauspielschulatmosphäre. Ja. Und ich bemühe mich dann auch immer total nett zu sein und so, weil ich weiß, wie das ist und es ist ganz furchtbar.
Wie geht man dann, gerade wenn man so schüchtern ist und gar nicht so direkt an die Öffentlichkeit gehen will, mit so Fotos, unschönen Fotos um, die in der Yellow Press erscheinen oder irgendwelchen Geschichten? Ärgert man sich da noch drüber oder hat man dann mit der Zeit doch so ein dickes Fell, dass man sagt, lass sie doch schreiben?
Also so dick kann das Fell gar nicht werden, dass man sich nicht ärgert. Es ist nicht so, dass mir jetzt jeder Artikel aufstößt. Das ist, mein Gott, da hätte ich viel zu tun.
Nehmen wir mal die Sylt-Geschichte, diese Fotos zum Beispiel. Da kann ich mir vorstellen, da bleibt einem doch also fast das Herz stehen, wenn man sowas sieht. Und man sagt, mein Gott, das ist meine Privatsphäre. Was hat das da draußen zu suchen?
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Auf der anderen Seite kann man sich an die Nase packen und sagen, wie konnte das passieren? Aber darüber will ich jetzt gar nicht im Detail reden. Es geht einfach darum, dass wenn der ein oder andere Artikel erscheint, wo von mir aus ein bisschen was geungt wird oder so, okay, da kann man drüber stehen. Ja, wenn ich merke es aber jetzt auch, wo meine Tochter ja auch in der Öffentlichkeit steht, wo es zum Beispiel um sie geht, wenn dann Sachen geschrieben werden, wo sich Leute anmaßen, Urteile zu fällen über Menschen, die sie nicht kennen, also auch jetzt in meinem eine Person und so. Also da wird man schon gallig. Ganz, ganz gefährlich wird es und da muss man sich dann auch teilweise zur Wehr setzen. Und da habe ich dann auch meinen Anwalt, den Christian Scherz, wenn wirklich also Interviews gefaked werden, Exklusivstories an die Presse gegeben werden, die wir nie gegeben haben, oder wenn sie dann auch wirklich so richtig Lügengeschichten erzählen.
Und so Ungerechtigkeit tut weh.
Lügengeschichten, ja, und Sachen in den Raum werfen, also die absolut aus den Haaren herbeigezogen sind. Und da muss ich sagen, es gibt ja doch noch ein paar Menschen, die sowas glauben. Das ist dann nicht so schön. Mhm. So richtig zur Wehr setzen kann man sich sowieso nicht. Mhm. Und sonst würde man wahrscheinlich jeden Tag nur beim Anwalt sitzen, ja. Aber es gibt so Grenzüberschreitungen, wo ich sage, ihr könnt ja ein bisschen eure Blätter füllen, aber was zu viel ist, ist dann manchmal auch zu viel.
Lesen Sie das überhaupt alles selbst?
Ich lese es nicht alles selbst, aber wenn du einkaufen gehst und da ist der Zeitungsstand und da ist irgendwie auf dem Titel gleich Schlagzeile so und so oder so, dann bleibt man schon mal stehen.
Ja, ja, klar.
Auch wenn man mir das manchmal verbietet oder so, ich gucke dann schon mal rein und denke mir, na gut, was haben Sie sich jetzt wieder ausgedacht? Mhm.
Seit 2018 sind Sie die Kommissarin Saalfeld im Leipziger Tatort. Als dieses Angebot kam, wussten Sie da sofort, ja, das ist es? Sechser im Lotto?
Ja, ja. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich darüber hätte schlafen, eine Nacht schlafen müssen, um zu sagen, ich mache es noch nicht. Nein, es gibt ja auch wirklich Kollegen, die sagen, ist mir nichts, ist mir zu gefährlich, ist mir zu vielleicht auf eine Sache zu sehr festgelegt oder so, ja. Aber da ich ja die Jahre davor schon unheimlich vielseitig arbeiten konnte, ob das nun in Komödien war oder anderen Geschichten, hatte ich die Angst, nicht in eine Schublade gesteckt zu werden. Und insofern habe ich es nur als Ritterschlag empfunden, in dieser Liga aufgenommen zu werden. Und das bis heute.
Waren Sie vorher schon Tatort-Fan? Es gibt ja so eine richtige Fangemeinde oder eher nicht?
Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich gehöre zu denen, die jeden Sonntag ab 20.15 Uhr dann nicht mehr angerufen werden oder gestört gefeiert werden durften. Aber natürlich hat man den einen oder anderen gesehen. Damals Schimanski war Kult.
Na klar.
Und so weiter, ne? Oder Manfred Krug, das hat man schon mal geguckt. Ansonsten muss ich sagen, ist ja Sonntag leider immer so ein Schauspieler-Anreisetag. Entweder sitzt du im Auto oder im Flugzeug oder im Zug, weil du halt wieder irgendwie zum Drehstart musst.
Ich hatte ja einige ihrer Tatort-Kollegen, auch hier Richie Müller zum Beispiel, Dominik Rake, Ulrich Tukur, und die haben alle erzählt, dass sie ihre Rolle so zu Beginn auch noch so ein bisschen mit beeinflussen konnten.
Auf jeden Fall.
Wie war das bei Ihnen?
Das war bei uns auch so.
Was war Ihnen da wichtig an dieser Rolle?
Naja, ich hatte oder habe den Vorteil, dass Kepler-Saalfeld eine Konstellation sind, die jetzt, sage ich mal, nicht so fernsehtypisch ist. Und noch dazu, dass sie nicht nur ein Ermittlerduo sind, sondern auch ehemals Ehepaar gewesen sind. Und ich finde, dass diese Ebene, dass man im Privaten schon mal zusammen war, man sich eben besser kennt als das Feierabendbier nach einem irgendwie erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Tag. Das hat unheimlich viele Spielmöglichkeiten für uns beide gegeben. Ja? Wie guckt man sich an? Wie reagiert man, wenn man merkt, der andere ist betroffen oder kommt mit irgendwas nicht klar? Und da ist mir ganz wichtig, dass dieser Umgang zwischen zwei Ex, dass das immer einen Charme hat, dass das immer auch, weil in der heutigen Zeit, wie viele trennen sich und die hassen sich immer gleich alle. Die machen immer alle gleich Rosenkrieg und sind böse zueinander. Und ich denke mir, mein Gott, wenn man so ein paar Jahre mit einem Menschen verbracht hat, sicherlich, wenn sich die Lebensumstände so entwickeln, dass man nicht mehr miteinander leben möchte. Aber deswegen kann man, finde ich, glaube ich, den anderen nicht von heute auf morgen so ganz anders, ganz schrecklich finden.
Mhm. Ja. Wie gut kriegen Sie das im Privaten hin?
Bis auf eine Ausnahme, hervorragend.
Stimmt es, dass Sie sich Martin Wuttke als Kollegen selber ausgesucht haben?
Ja, ich habe mir den Martin ausgesucht. Und ich habe es nicht bereut.
Wie war denn das? Wie stellt man sich sowas vor?
Naja, das war eben, wie ich vorhin schon sagte, eines dieser typischen Casting-Tage, wo wir uns voreinander gestellt wurden. Guten Tag, guten Tag.
Die Wellenlänge.
Und dann mussten wir halt irgendwie so eine Situation spielen, wo Martin sich auch gleich bockbeinig stellte, weil es hieß also, deine Ex-Frau und du siehst die und dann freust du dich ja auch, dass du die wieder siehst. Und Martin dachte, wieso freu ich mich? Ich so, ja, nee, was passiert ist, vielleicht habe ich sie auch betrogen und so. Und ich dachte, der gefällt mir. Ja, der war so nicht gleich, ich mache alles, was man mir sagt.
Authentisch.
Sondern der überlegt sich, was er macht und ob das auch stimmt. Und da dachte ich, glaube, der ist richtig. Und dann ist er ein wahnsinniges Kraftpaket. Und er hat einen unendlichen Charme. Und ja, also für mich war das nach wenigen Minuten war das klar, den will ich.
Ja, das mag man auch, dass einfach die Chemie stimmt.
Ja, wir mögen uns, glaube ich, beide sehr. Wir sind sehr unterschiedlich, so auch in unserem Alltag. Und Martin ist ja neben den Dreharbeiten immer sehr viel am Theater beschäftigt und so. Also ich glaube, der nutzt die Dreharbeiten eher so wie als Pause. Naja, aber es macht riesengroßen Spaß.
Hat es geholfen, dass Sie so ein paar Wurzeln auch in Leipzig haben?
Es hat mir nicht jetzt, sage ich mal, in der Rolle geholfen. Es hat mir aber in der Bewältigung dessen, dass man immer so viel nicht zu Hause ist, ein bisschen geholfen. Ja. Also sprich, wenn ich jetzt in einer Stadt bin wie in Frankfurt, Hamburg oder München oder so, wo ich keine Wurzeln habe, dann ist man schon fremd. Man ist fremd, man spielt eine fremde Rolle, man wohnt in einem fremden Hotel, man liegt abends in einem fremden Bett und irgendwann sagst du dir, wer bin ich? Und Leipzig ist halt das Schöne, wenn ich da hinfahre, da verbinden mich sehr viele Erinnerungen, ob das an meine Omi ist, Obi, und an die große Familie, die damals da noch lebte, und da fremdel ich nicht. Mhm. Also da bin ich doch auch ein Stück weit zu Hause. Und das macht's halt angenehmer. Da geht man auch gerne mal alleine durch die Stadt und denkt, ach, da warst du mit Oma oder mit Mutti und da stand der Eiswagen an der Blechdose und so. Also das ist schon was Schönes.
Sie sind sogar zur Ehrenkommissarin ernannt worden. Was heißt denn das?
Das heißt, das weiß ich nicht. Also man sagte mir wohl, dass es da Umfragen gab, wo es darum ging, welche die im Fernsehen darstellende Polizistin authentisch ist und wo sich auch die Polizisten selber mit identifizieren können und sagen, ja, so kann jemand sein oder so soll jemand sein. Oder also dass man da auf jeden Fall die Sympathie derer hat, die diesen Beruf wirklich tagtäglich ausüben.
Das ist ein großartiges Kompliment.
Finde ich auch. Hat mich auch sehr gefreut.
Sie haben irgendwo mal gesagt, Sie seien so ein offener, ehrlicher Typ. Ist das nicht eher hinderlich in der Branche, wenn man immer sagt, was man denkt?
Ja, das kommt nicht immer gut an. Wobei ich sagen muss, es ist ja nicht so, dass Simone Tomalla jetzt mit der Wahrheitswalze durch die Botanik rennt und jedem vor den Kopf haut.
Schönes Bild.
Ja, es ist ja, ich hab sowas, boom, Und ich fühle mich hier irgendwie berufen, jedem zu sagen, was ich denke, das ist ja Quatsch. Was ich meine, im Umgang mit Kollegen oder Freunden oder wie auch immer, finde ich es einfach wahnsinnig wichtig, wenn man ehrlich ist. Und Wahrheit und Ehrlichkeit bedeutet ja nicht immer grob zu sein und zu verletzen, aber dass man die Dinge voreinander anspricht. Also ich meine damit, dass es für mich nichts Schlimmeres gibt, als wenn man hinterm Rücken die Dinge klärt und über Dritte, über Bande dann irgendwie was erfährt und so, wo die Menschen einfach nur vor einem stehen müssten und sagen, pass auf, ich sehe das ein bisschen anders als du oder mir gefällt das nicht, wie können wir das ändern? Es geht doch im Leben eigentlich immer dann darum, wie findet man gemeinsam eine Lösung, mit der alle irgendwie leben können. Und da wird es sich oft so schwer gemacht und da wird mit Hinterhältigkeiten gearbeitet, was mir fremd ist, was ich für mich nicht respektiere. Und naja, das ist also, das meine ich so mit meiner Form von Ehrlichkeit.
Sind Sie ein optimistischer Mensch? Also ist das Glas eher halb voll oder eher halb leer?
Leider eher halb leer. Es erschwert mir einiges, weil ich auch mich sehr viel hinterfrage, mir manche Sachen nicht zugestehe oder sie gar nicht erst anpacke, weil ich denke, ach, es können andere vielleicht besser oder so. Mir fehlt manchmal so ein bisschen der Mut, einfach nur aus dem Spaßfaktor heraus zu reagieren. Ob das jetzt mit dem Singen ist oder so, ja, wo manche schon Platten gemacht haben, weil sie einfach Spaß daran hätten. Ich würde jetzt sagen, Schauspielerei, okay, da kann man nur so sein, also ich kann nur so spielen, wie ich bin, wer ich bin. Das kann man anders machen, aber das kann man nicht so machen, wie ich es mache. Also man ist ja als Schauspieler schon jeder einzigartig. Bei der Musik, beim Gesang, sage ich mir, da gibt's berechenbar Hunderte, die es besser können. Also lass es. Ja, also ich bin auch nicht jemand, der jeden Morgen aufsteht und riesig tolle Laune hat und so. Die kommt dann schon. Das ist mir auch ganz wichtig, auch gerade im Arbeitsprozess. Also es ist ganz furchtbar, wenn da schlecht gelaunte Menschen umeinander laufen, weil Arbeitszeit ist Lebenszeit. Es ist einfach so und wir alle wissen nicht, wie lang unsere Reise ist. Sollte man jeden Tag dann schon schön gestalten. Aber manchmal muss ich mich ein bisschen hochreißen. Ich habe auch mit Sport wieder angefangen, um so ein bisschen das Adrenalin hochzutreiben und so. Weil ich ja in der Regel manchmal so ein bisschen eher, wie Sie schon sagten, das Glas halb leer ist.
Und aus dieser Erkenntnis heraus, sind Sie dann jemand, der es tatsächlich auch schafft, so den Moment zu genießen, dieses Carpe Diem?
Ja, das schaffe ich schon ganz gut.
Letztes Jahr, 2010, war ja eigentlich Ihr Jahr, kann man sagen. Ja. Das war so wirklich das Jahr der Umwälzung,
Da bin ich wirklich wie eine Walze durchs Leben.
Ist wirklich wahr. Also in der Tat auf der Überholspur, so ein bisschen sowohl privat als auch beruflich.
Ja, die Zeit war reif, denke ich mal. Also ich habe mir das ja nicht vorgenommen. Ich habe nicht gesagt 2010, so jetzt geht's los. Das kommt über Nacht. Das kommt über Nacht. Man wacht auf und sagt so, jetzt geht's nicht mehr, jetzt musst du was ändern.
Es war die Trennung, es war die neue Liebe, die dann nach relativ kurzer Zeit ja kam.
Naja, ich sag mal so eine Trennung, eine räumliche Trennung hat ein Datum, aber die Trennung passiert ja nicht an dem Tag. Das ist ja ein langwieriger Prozess gewesen, wo man auch kämpft und macht und tut und versucht. Und insofern ist das für mich vom Zeitraum, würde ich nicht sagen, dass das relativ schnell ist. Und ich meine, ich bin im Januar nach Berlin gekommen und im Oktober habe ich meinen Freund kennengelernt. Also ein bisschen Single war ich schon.
Single in Berlin. Ja, Berlin ist ja auch. Sie sind quasi wieder zurückgekommen nach Berlin, kann man
ja
sagen.
Ja, ich bin wieder zurückgekommen. Und mir hat Berlin auch wahnsinnig gefehlt. Und das gab auch gar keine andere Stadt und auch gar keine Diskussion, dass es Berlin wird, weil meine Eltern wohnen hier, meine Freunde, Kollegen, meine aus dem Studium noch Freunde, Pierre Sanussi Bliss und so. Es ist nicht so, dass man sich jeden Tag sieht, das geht gar nicht, wie in unseren Berufen, wir sind ja ständig irgendwie unterwegs, aber man weiß es, dass die Leute da sind. Ja. Und
gutes Gefühl.
Ein gutes Gefühl.
Wo ist Ihr Kiez in Berlin? Wo?
Charlottenburg. Also ich bin jetzt kein Mittekind oder so, wo viele hingerannt sind gleich nach der Wende und das für sich entdeckt haben, aber wahrscheinlich, weil ich es auch kannte durch die vielen Jahre in Berlin. Ich liebe Charlottenburg sehr.
Sie haben, ja wie gesagt, wir haben gesagt, beruflich und eben auch privat Umwälzung erlebt im letzten Jahr. Sie haben sich ausgezogen für den Playboy. Und jetzt frage ich mich, wenn man so schüchtern ist und dann stehen da so 10, 20 Leute um einen rum und man muss sich ausziehen. Gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, wo bin ich hier? Eigentlich hätte ich das lieber nicht gemacht.
Nein, weil diese Entscheidung war keine Entscheidung jetzt aus irgendeinem Trotz oder irgendeinem, jetzt muss ich der Welt zeigen, wie ich aussehe oder ich muss jemand Bestimmtes damit irgendwie treffen. Überhaupt nicht. Das ist eine Entscheidung gewesen, die ganz, ganz, ganz lange gereift ist. Und der Playboy war schon Jahre, ich glaube 6, 8 Jahre hinter mir her. Und ich hatte aber nie auch nur im Kleinsten darüber nachgedacht, das zu tun, weil ich eine Verantwortung hatte. Ich hatte eine Tochter, die schulpflichtig war. Ich hatte einen Mann, der sehr in der Öffentlichkeit gestanden hat und so, und den konnte ich das beiden nicht antun. Also ich wollte nicht, dass auf dem Schulhof jetzt irgendwie jemand kommt und sagt, ah, Sophia, deine Mama, nackedei, lalala, um Gottes Willen. Und dann eben, als ich mich dafür entschieden habe, war das dann wirklich einfach auch so eine Sache für mich, um mir zu zeigen, man muss nicht nur, wenn man eine Vier dafür, davor hat, gleich irgendwie müde, traurig über dem Gartenzaun hängen und nicht mehr stattfinden, sondern nein, auch in dieser Zeit, wo wir uns ständig wehren gegen Jugend waren und so, wollte ich halt einfach mal zeigen, das geht auch in meinem Alter noch. Ja. Und man macht ja dann nicht irgendwie einen Vertrag und dann kommt irgendjemand und fotografiert einen irgendwie, sondern das ist ein langer Prozess. Man trifft sich, man sucht sich auch den Fotografen aus. Also ich hatte da großes Mitspracherecht.
Das heißt, wie viel stehen denn dann tatsächlich da um einen?
Das war nicht viel. Das waren 1, 2, 3, 4 Leute. Und ja, das war von vornherein klar, welchen Stil diese Bilder haben sollten. Ich wollte halt nicht so eine Pin-Up-Geschichte, sondern etwas, was so ein bisschen wie eine kleine Geschichte ist, so ein bisschen wie so der Blick durchs Schlüsselloch, so ein bisschen italienisch, verrucht. Und ich finde nach wie vor, dass die Bilder großartig geworden
sind. Finde ich auch.
Und,
sehr künstlerisch. Sehr künstlerisch. Stylisch,
und es kamen auch ganz, ganz viele ältere Damen auf mich zu, die gesagt haben, den habe ich sogar meinem Mann geschenkt. Ja, wirklich ganz niedlich. Und insofern, glaube ich, war das schon okay und richtig.
Konnten Sie denn den Wirbel darum überhaupt verstehen, weshalb da also so ein Aufriss gemacht wurde?
Kann ich überhaupt nicht, aber ich scheine irgendwie das anzuziehen, also egal welchen Partner oder egal was ich mache, ich scheine irgendwie immer Wirbel zu verursachen, was ich wiederum ziemlich traurig finde, dass wir 2011 uns alle noch so von irgendwelchen Zwängen leiten lassen und Urteile fällen, also sprich, wir werden es sowieso ansprechen, mein Freund ist nun wesentlich jünger als ich.
Aber der vorige war wesentlich älter.
Und insofern bin ich ja nun wirklich der beste Beweis, dass ich nicht auf die Jagd gegangen bin nach Frischfleisch oder was man dann auch geschrieben hat, sondern ich treffe auf einen Menschen. Und der Mensch ist wichtig und das Alter, das steht nicht auf der Stirn, das ist ziemlich unwichtig.
Haben Sie vielleicht auch die Erfahrung gemacht, dass jüngere Männer einfach mit erwachsenen Frauen besser umgehen können als gleichaltrige Männer?
Das kann ich nicht bestätigen, weil da gibt es so viele Unterschiede, was gleichaltrige Männer angeht und jüngere und ältere. Das hat was mit dem Charakter zu tun, das hat mit der Erziehung zu tun, aber ich würde das nie am Alter festmachen.
Was fasziniert Sie an einem Mann? Was muss der haben?
Für mich ist es wichtig, das hat natürlich auch mit meiner Position zu tun, dass ein Mann selbstbewusst ist, weil jemand, der kein Selbstbewusstsein hat, der irgendetwas hinterherhechelt, was er nicht erfüllen kann, der hat es, glaube ich, an meiner Seite sehr schwer. Das meine ich nicht arrogant, sondern es ist einfach so, wenn man so in der Öffentlichkeit steht.
Er wäre dann immer der Mann von.
Ja, und wenn er das kann, dann ist es auch okay. Mhm. Es geht nur darum, wenn er mehr sein möchte und das nicht schafft, dann wären ja Männer böse.
Absolut.
Ja, und das wollen wir ja nicht. Wer will denn bösen?
Kein Mensch will das.
Ja, und ich meine, ich brauche jemanden, der einfach nicht mehr sein will, als er ist. Mhm. Das hat was mit Bodenständigkeit zu tun, mit Ehrlichkeit und ich brauche jemanden mit Humor. Aber das, glaube ich, braucht jeder.
Das ist ganz wichtig.
Ja, das ist ganz wichtig.
Er ist ja vage, das heißt also schon so ein bisschen eher ausgleichend. Und Absolut. Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie seien eher aufbrausend.
Ich bin Widder.
Mhm. Ja, ja. Wie geht denn das? Ja,
das geht gut, weil wenn beide Widder wären, wahrscheinlich würde es dann wesentlich schwieriger. Also ich kann nur sagen, wir ergänzen uns großartig und wahrscheinlich auch, weil ich ein bisschen stimmungsschwankend bin und er eher nicht. Es muss ja immer einen geben, der dann so auf den anderen einwirkt, aber das klappt bei uns ganz gut.
Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Dann bin ich so ein ganz normaler Mensch, der so zu Hause rumprödelt, der im Jogginganzug rumläuft. Ich mache sehr viel Sport wieder. Mhm. Ich boxe.
Ach.
Ja, da kann ich mich endlich wehren.
Ja.
Die war doofes Schreiben. Lang.
Achtung, Whiskystraße, ich komme. Sehr schön, ja.
Ja, das ist halt, man geht so dem normalen Wahnsinn mal nach. Ja. Und das ist aufgrund dessen, dass man das so wenig hat, kann ich Ihnen nur sagen, ich genieße das einfach, meine vier Wände, meine Freunde treffen, vor allen Dingen auch viel mit meiner Tochter zu machen, wenn es sich irgendwie ergibt, ja.
Welche Ratschläge geben Sie eigentlich Ihrer Tochter? Also wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen, gerade wenn man da noch so neu ist in dem Job, dann berührt einen ja eben auch vieles noch mehr. Also da hat man eben dieses dicke Fell, was Sie ja auch noch nicht haben, aber hat man da auch noch nicht, was geben Sie ihr da für Ratschläge zum
Meine
Beispiel?
Meine Tochter hat ein dickeres Fell als ich.
Tatsächlich?
Ja.
Jetzt
ja.
schon, das ist gut.
Ja, Sophia ist, also ich bewundere das wahnsinnig, aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie halt auch mit dieser Form von Medien und Öffentlichkeit groß geworden ist. Mhm. Sie hat ja diese ganzen Schläge, sag ich mal, die hat sie ja mit abbekommen. Mhm. Und ich glaube, daran wächst man, weil man sonst keine Chance hat.
Das heißt, sie gibt eher Ihnen noch die Ratschläge.
Aber es geht nicht um Ratschläge. Es geht natürlich, wenn man manchmal da sitzt und sich wahnsinnig ärgert oder so, guckt sie mich manchmal an und sagt so, ach Mama, komm, ärger dich nicht. Du weißt, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Lass die doch reden. Also wo ich dann eher ja auf die Barrikaden gehen würde. Und Ratschläge im Beruflichen und so, Sophia ist jemand, der sehr, sehr gut weiß, was sie will oder was sie nicht will. Sie macht, was ich sehr gut finde, ist, sie probiert sich in vielen Sachen aus und sie sagt immer zu mir, Mama, ich bin 21, wann, wenn ich jetzt? Mhm. Und dann hat sie recht. Mhm. Viele, was ich, urteilen darüber oder sagen, das ist aber doof oder so. Aber letzten Endes hat es ja dann auch wiederum gezeigt bei Let's Dance. Ja, ich habe gesagt, wieso bist du irre, mein kleiner Grobmotoriker? Wenn irgendwo ein Tisch mit einem Glas steht, wer haut's um? Meine Tochter, und dachte ich, die will da tanzen. Naja, was draus geworden ist, wissen wir. Sie hat das ja großartig gemacht und gewonnen. Und wir erzählen uns gegenseitig. Sie erzählt mir auch immer, was sie so vorhat und was sie macht. Und sie fragt jetzt nicht, soll ich nicht? Sie sieht, aber mein Gesicht spricht ja Bände. Sie guckt mir nur ins Gesicht, dann weiß auch, was ich davon halte. Und aber bis jetzt kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Bis jetzt ist alles gut gegangen.
Sie sind ja in der DDR aufgewachsen. Das heißt also auch, ja, wenn man so will, nicht gläubig, also nicht an Gott glaubend.
Nicht gottesgläubig, ja.
Nicht gottesgläubig. Hat sich diese Gläubigkeit jetzt im Wandel der Zeit verändert bei Ihnen? Also sind Sie jetzt gläubig geworden?
Gottesgläubig nicht. Ich glaube, das geht nicht, wenn man so nicht groß geworden ist. Ich habe es, teilweise habe ich es ja als fast Nachteil empfunden, nicht gläubig zu sein, weil ich glaube. Ja. Nein, dass Menschen, die einen Glauben haben, die schon irgendwie vielleicht es ein bisschen leichter haben, mit gewissen Dingen umzugehen, sprich mit Tod. Wie geht es weiter? Gibt es ein Leben danach oder so? Und ich bin da doch sehr pragmatisch. Ja, ich sag mir, okay, das ist dann Tag X, der kommt, dann ist vorbei. Sicherlich bleibt da irgendwo eine Energie, aber die wird wahrscheinlich irgendwo verpufft sein. Aber ich finde das schon toll, wenn Leute dann in die Kirche gehen und denken, sie können irgendwie mit einem Gebet was ausrichten oder so. Gut, habe ich nicht. Kann ich jetzt auch nicht künstlich herstellen. Mhm. Was sich bei mir aber im Laufe der Jahre so ein bisschen manifestiert hat, ist ein großer, großer Glaube an die Gerechtigkeit. Ich glaube wirklich, dass alles, was man im Leben gibt, wie man sich verhält und so, das muss nicht heute sein, das muss nicht morgen sein, aber es kommt der Tag, wo man das zurückbekommt. Mhm. Und wenn ich daran nicht glauben würde, würde ich heute nicht mehr in den Schlaf kommen.
Eigentlich schon ein schöner Schlusssatz, aber wir wollen natürlich noch über das neue Projekt sprechen. Es steht ja unmittelbar was bevor.
Für immer Frühling. Das ist ein wunderbarer Film geworden. Muss aber sagen, als ich das Angebot bekommen habe und gehört habe, um was es geht, dachte ich, oi. Frau Kommissarin, jetzt geht's hier in die Berge, da gibt's Tiere, da gibt's Kinder. Und jeder Schauspieler weiß, Tiere und Kinder, es ist eine Riesenherausforderung. Und es klingt ein bisschen so nach seichtem Heimatfilm und Kitsch und so.
Erzählen Sie kurz die Geschichte.
Geht um eine Dorfhelferin, die Katja ist eigentlich Krankenschwester, ist in ihrem Beruf auch, sage ich mal, nicht so glücklich, weil das Gesundheitswesen doch sehr viele, wenn man das aus Leidenschaft ist, dann merkt man, dass man da sehr schnell an Grenzen stößt, weil einfach keine Zeit da ist für die Patienten. Und sie trifft eben vor dem Krankenhaus auf einen kleinen Jungen, dessen Mutter halt schwer krebskrank im Krankenhaus liegt und die Familie durch eine Dorfhelferin betreut wird und der kleine Junge aber unglücklich ist. Und diese Katja kennenlernt, sich in sie verliebt und sagt, guck mal nach meiner Mama, und sie geht dann mit und kommt dann über diesen Weg in die Familie hinein, geht dann dorthin aufs Land, kümmert sich ein bisschen und ja, Ende vom Lied, sie gibt ihren Beruf auf und wird selber Dorfhelferin.
Mhm. Was steht in nächster Zeit an?
Tatort wieder. Wir fangen übernächste Woche an und danach kommt ein Film nach all den Jahren, dann kommt wieder Tatort, dann kommt eine Koproduktion auch mit den Kölnern Kollegen, freue ich mich schon sehr auf Klaus-Jürg Behrendt und Dietmar Behr. Und dann also kommt noch und noch. Und ich habe ja dieses Jahr keinen Urlaub, aber ich habe ja jetzt ein bisschen frei gemacht. Also ich werde ziemlich durchdrehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Simone Thomalla, danke, dass Sie hier waren. Alles
sehr
Gute
gerne.
Für Sie.
Danke.